Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vaudois Versicherungen, dem Versicherer für KMU und Selbstständige.
NZZ Akzent. Er soll es schon über 38 Mal gesagt haben, haben Medien gezählt.
They were going back and forth and now they both agreed through me to stop and we're in the final throes of what will be a very, very good deal.
Der Iran wolle auf jeden Fall einen Deal mit den USA und der komme dann auch bald.
We just made a great settlement of the war with Iran and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done.
Aber etwas zustande kam nie wirklich. Im Gegenteil, es kam immer etwas dazwischen. Irgendein Angriff, irgendein Wiederaufflammen der Konflikte. Dann aber...
Breaking news in the last few minutes. President Donald Trump announced the US struck a deal with Iran to end the war.
Am Freitag soll in Genf tatsächlich ein Abkommen zwischen Iran und den USA unterschrieben werden. Anne, haben wir es jetzt endlich geschafft?
Also es sieht ganz danach aus, als könnte das jetzt der Anfang vom Ende des Krieges sein. Aber viele wichtige Fragen sind noch offen und müssen erst noch verhandelt werden zwischen den beiden Kriegsparteien. Geeinigt haben sich die USA und Iran aber auf das Ende der Kampfhandlungen an allen Fronten. Und das gilt offenbar auch für Libanon.
Die USA und Iran scheinen sich einig geworden zu sein. 15 Wochen nach Kriegsbeginn lässt sich feststellen, Iran zeigt sich selbstbewusster denn je, erklärt die Nahost-Redaktorin Anne Almeling. Ich bin Simon Schaffer. Wir zeichnen das jetzt Montagmittag auf, Anne. Was weiß man, was wissen wir denn Stand jetzt?
Bislang sind nur wenige Punkte bekannt. Also diese Rahmenvereinbarung, die wurde noch nicht veröffentlicht. Aber dazu gehört offenbar die Einstellung aller Kampfhandlungen auch in Libanon. Das war eine Bedingung Irans, dass auch an dieser Front zwischen Israel und dem Hisbollah Ruhe herrscht. Dazu gehört aber auch die Öffnung der Straße von Hormuz. Beide Seiten wollen ihre Blockade beenden, allerdings dann erst nach der Unterzeichnung des Rahmenabkommens am Freitag. Mhm. Und vorher müssen die Seeminen natürlich auch noch geräumt werden, die sich in dieser Meerenge befinden. Mhm. Und ein weiterer Punkt ist, dass sich die beiden Konfliktparteien darauf geeinigt haben, dass Iran wieder Zugang zu eingefrorenen Vermögenswerten erhält und dass keine neuen Sanktionen gegen Iran verhängt werden. Und ganz wichtig natürlich auch, dass sich Iran verpflichtet, keine Atomwaffen anzustreben. Das ist in dem Sinne aber auch gar nichts Neues.
Okay, dass sie aber Atomtechnik, also für Energie zum Beispiel, verwenden dürfen, das würde wahrscheinlich möglich bleiben.
Das würde, Stand jetzt, wahrscheinlich möglich bleiben.
Und jetzt nach all diesen Wochen Konflikt, meistens gibt es ja trotz allem dann immer einen, der etwas mehr eingestehen muss oder etwas mehr reingeben muss in den Kompromiss. Wer ist jetzt hier der heimliche Sieger, falls es das gibt?
Also Iran wird sich auf jeden Fall zum Sieger erklären, allein schon, weil das iranische Regime überlebt hat. Also der Revolutionsführer Ayatollah Ali Khamenei, der wurde ja gleich zu Beginn des Krieges gezielt getötet. Und auch ein großer Teil der iranischen Führungsriege wurde von Israel und von den USA eliminiert. Aber der politischen Führung in Iran ist es gelungen, diesen Krieg zu überstehen, auch weil sie sich eben gründlich darauf vorbereitet hat.
Und wie hat sie das gemacht?
Sie hat die Zeit genutzt zwischen dem 12-Tage-Krieg vor einem Jahr und dem Beginn des Krieges Anfang 2026. Zum Beispiel hat sie viele Fragen dezentralisiert. Also zum Beispiel, wenn es um Wirtschaftsfragen ging, dann hat sie dafür gesorgt, dass das nicht allein in der Hauptstadt entschieden werden musste, sondern eben auch in der Provinz und lokale Führungspersönlichkeiten autorisiert, Dinge voranzutreiben. Denn das hatte die iranische Führung wahrscheinlich schon einkalkuliert, dass Teheran besonders betroffen werden würde vom Krieg, also besonders viel bombardiert werden würde.
Also ist denn das eine komplett neue Strategie?
Das ist keine komplett neue Strategie. Das hatten die Revolutionswächter schon vorher angewandt. Die Revolutionswächter sind ja im Prinzip ein Staat im Staate, eine Parallelarmee mit großem Einfluss auf Wirtschaft und Politik in Iran. Und die hatten schon in militären Belangen früher ein dezentrales Prinzip, ja, ausgearbeitet, will ich so sagen. Und damit hatten sie Erfolg. Und das haben sie jetzt eben auch auf andere Bereiche Irans übertragen.
Ja, und jetzt für die Kriegszeit funktioniert es dann?
Absolut. Und außerdem hatte schon Ali Khamenei vor dem Krieg angeordnet, dass für jede Führungsposition 4 Nachfolgekandidaten bestimmt werden. Dieses Prinzip wird auch Mosaik genannt, also weil eben immer, wenn ein Teil des Regimes rausfällt, ein anderes nachrückt. Ja. Und es hat dazu geführt, dass die Machtübergabe an eine neue Generation von Führungspersönlichkeiten beschleunigt wurde.
Wir sind gleich zurück.
Als Unternehmerin oder Unternehmer sind Sie 100% bei Ihrem Projekt. Wir 100% bei Ihrem Schutz. Bei der Vaudoise begleiten wir Sie rasch, präzise und langfristig mit einer vertrauenswürdigen Ansprechperson, die Ihnen jederzeit zur Seite steht. So können Sie sich auf das Wachstum Ihres Geschäfts konzentrieren und Ihren Unternehmergeist frei entfalten.
Das heißt, auf einmal hat man die alten Starken verloren, aber eben es war dann kein schleichender Prozess, sondern eine, sag mal, Blutauffrischung oder so, Verjüngung, kann man dem so sagen?
Genau. Plötzlich waren eben Menschen an der Verantwortung, die vorher eine kleinere Rolle gespielt haben, und das wurde durch diesen Krieg beschleunigt.
Mhm. Was ist denn das für eine neue Generation? Also was ist denn anders an der neue Generation Führungskräfte?
Ganz wichtig ist, dass diese neue Generation, diese jüngere Generation nicht mehr durch den Iran-Irak-Krieg geprägt ist und auch weniger durch die islamische Ideologie wie ihre Vorgänger. Und das sind eher vergleichsweise junge Kommandeure und Offiziere, die sind weniger Revolutionäre wie eben die ältere Generation, dafür aber mehr Manager, also eher so nationalistisches Führungspersonal, das sich vor allem darum kümmert, dass der Staat funktioniert und dass der Staat überlebt.
Und dass man ihn dann auch richtig positioniert und eben vielleicht auch aggressiver positioniert.
Also zurückhaltender scheinen sie auf keinen Fall geworden zu sein. Das ist absolut richtig.
Zu was genau hat sich denn Israel jetzt in dieser Gemengelage auch verpflichtet?
Gute Frage. Also auf die genannten Punkte haben sich Iran und die USA verständigt. Aber Israel betrifft das natürlich auch. Denn die israelischen Streitkräfte, die kämpfen in Libanon gegen die Hisbollah-Miliz. Das ist ja ein wichtiger oder der wichtigste iranische Verbündete zurzeit. Und am Wochenende haben die Israeli wieder südliche Vororte von Beirut angegriffen, die eben als Hisbollah-Hochburg gelten. Und daraufhin hat dann US-Präsident Trump Israel in die Schranken gewiesen. Er war wütend über diesen israelischen Alleingang, weil dieser Alleingang sozusagen eine Einigung mit Iran hätte verhindern können. Und der iranische Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf, der spielt ja eine wichtige Rolle bei den Verhandlungen mit den USA, der hat daraufhin nochmal betont, die USA müssen ihren Verpflichtungen nachkommen, will heißen, müssen Israel in die Schranken weisen, sonst gibt es mit Iran keine diplomatische Einigung.
Dieser Druck und dieser Fokus auf die Rolle Israels und das Verhalten Israels jetzt, was ist das iranische Kalkül dahinter, diese Positionen einzubringen?
Überspitzt gesagt wollen sie einfach einen Keil treiben zwischen die Israeli und die USA, die ja den Krieg gegen Iran zusammen begonnen haben. Und die Iraner, die testen jetzt ihre Stärke. Also sie setzen nach allem Anschein weiterhin auf ihre Verbündeten in der Region als ihre Unterstützer. Und genau das wollen die USA eigentlich verhindern. Denn das Ziel des Hisbollah ist ja zum Beispiel die Zerschlagung Israels. Libanon wiederum ist ein souveräner Staat und in dessen Angelegenheiten sollte Iran sich nicht einmischen aus Sicht der USA.
Ja.
Aber die Iraner, die bestehen eben darauf, auch Libanon einzubeziehen in die Rahmenvereinbarung, um eben USA und Israel auseinanderzutreiben, weil sie damit natürlich auch ihre Gegner schwächen.
Wie groß ist denn dieser Keil jetzt schon? Eben unautorisierte Angriffe Israels, die die USA verärgert haben und so weiter.
Wochenlang haben sich ja die USA und Israel eher als Partner im Krieg gegen Iran gezeigt. Und jetzt werden immer deutlicher die Unstimmigkeiten klar, weil Israel wenig Interesse daran hat, dass es zu einem Abkommen zwischen Iran und den USA kommt.
Die Frage lautet dann aber, lässt sich denn Israel darauf ein, eben seine Angriffe auf Libanon, den Hisbollah, einzustellen?
Das wird sich zeigen. Also Israel hat sich in den vergangenen Tagen und Wochen ja schwer getan, sich zurückzuhalten. Und das hängt jetzt sicherlich davon ab, welches Agreement Israel mit den USA sucht, ob Israel vielleicht in irgendeiner Weise von diesem Abkommen auch profitiert und ja, wie sehr Trump Einfluss hat auf Netanyahu und ihn und Israel einhegen kann, damit eben dieses Rahmenabkommen funktionieren kann.
Kann also aus US-Sicht, aus Trump-Sicht, kann er trotz einer Einigung da überhaupt zufrieden sein jetzt mit dieser Situation, wenn es dazu kommen sollte am Freitag?
Also ein Ende des Krieges dürfte auch für Trump eine gute Nachricht sein, aber die Kosten für die USA sind natürlich immens hoch und erreicht wurde bislang eigentlich nicht mehr als das, was schon vor dem Krieg galt. Das heißt, Trump wird sich da sicherlich in Erklärungsnot befinden.
Danke, Anne.
Danke dir.
Wer informiert bleiben will, ob es klappt mit der Einigung, wie es klappt mit der Einigung, kann das bei der NZZ. Ein Link auf unserer Seite gibt es in der Folgenbeschreibung. Und ein Abo lohnt sich. Auch dazu gibt es noch einen Sonderlink. Mein Name ist Simon Schaffer. Danke, bis zum nächsten Mal.